Ja, moin und herzlich willkommen zu eurem halbvollen Glas der Hoffnung. Wir sind wieder für euch da. Wir, das sind Hans und Cenk mit Tomate Mozzarella, euer Lichtblick. Hans, sei gegrüßt. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich habe eine tolle Aussicht und zwar auf Nudelsalat auf Italienisch. Für 4 Portionen braucht ihr 250 Gramm Penne oder andere Nudeln, 200 Gramm Mozzarella, 100 Gramm Tomaten, getrocknete in Öl, im Glas wohlgemerkt, 150 Gramm Parmaschinken, 50 Gramm Pinienkerne, eine Zehe und keine Knolle Knoblauch, Salz und Pfeffer, 70 Milliliter Olivenöl, West Virginia, 3 Esslöffel Balsamico, weiß oder dunkel, je nach Geschmack, ein Teelöffel Pesto, ein Teelöffel Senf, ein Teelöffel Honig, Parmesan frisch gerieben und Rucola. Wie so ein Nudelsalat funktioniert, ist ja klar. Nudeln kochen, dann alles zusammenmengen, zack, fertig. Nudelsalat auf Italienisch. In diesem Sinne, guten Appetit.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade Nudeln mit Pesto und die alte Weisheit, Nudeln mit Pesto ist Besto, trifft tatsächlich zu. Also wenn man mal wirklich nicht so motiviert ist, groß zu kochen, dann setzt man einfach einen Topf mit Wasser auf, haut sich ein paar Nudeln rein, geht immer relativ schnell und schmeckt eigentlich immer. Ist wie bei Tiefkühlpizza, wobei da die Empfehlung, vorher diese Plastikfolie wegzumachen, sonst wird es ein bisschen eklig.
Und den Pappträger. Es gibt ja manche, die haben unter der Pizza haben die noch so einen kleinen Abriss Backpapier und dann manchmal noch so eine Pappe. Aber die Pappe muss weg.
Ich tue die immer mit rein.
Nee, dann wird's voll lommelig.
Echt?
Ja.
Lommelig ist aber auch so ein geiles Wort.
Ja.
Oh, gestern habe ich ein Wort gelesen, es war so typisch schwäbisch. Ich weiß gar nicht, wer das immer verwendet hat. Das ist so ein, kennst du das Wort schlonzig, wenn was schlonzig ist? Das Wort beschreibt eigentlich schon das, was es ist.
Ja, das ist so Wortmalerei, die mag ich auch sehr gern. Das Wort stark gehört für mich auch mit dazu, zum Beispiel.
Ja, ich habe mal ein Buch drüber gelesen. Es gibt tatsächlich ja auch Worte, die so klingen wie das eigentliche Geräusch, das dadurch erzeugt wird.
Da wir gerade so philologisch eingestiegen sind, ist mir gerade eingefallen, ich habe ja ein Buch, und zwar den DTV-Atlas zur deutschen Sprache mit Tafeln, Texten und Mundartkarten.
Wir können ja ein Spiel draus machen. Du liest was vor und ich sag dir, welcher Dialekt das ist, wo der herkommt.
Stimmt, das ist eine gute Idee. Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Das ist nämlich das super spannend, wie Sprachen entstanden sind und wie Sprachen sich immer wieder neu erfinden und sich gegenseitig auch beeinflussen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Oma, die kommt ja aus Nordrhein-Westfalen. Und immer wenn wir da waren und wir haben so extrem schwäbisch geredet, uns selber fällt es ja nicht auf, aber denen ist es immer aufgefallen und wir haben da immer das Feedback bekommen, dass unser Dialekt so extrem süß klingt. Finde ich jetzt gar nicht. Also ich finde unseren Dialekt super.
Das Ding ist, ich dachte früher, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, dass man sich auf Schwäbisch nicht streiten kann. Das war eigentlich die Grundvoraussetzung für mich, mit ihr eine Beziehung einzugehen. Heute weiß ich, man kann auf Schwäbisch auch sehr gut streiten. Zum Beispiel, du Lombe-Säckel oder so, sagt man ja. Und wenn man das ganz aggressiv sagt, dann kommt es auch manchmal nicht so gut. Aber egal, der Begriff Hafner, was heißt der auf Hochdeutsch? Es wird hier im süddeutschen Raum für eine Berufsbezeichnung verwendet.
Der Hafner. Ich dachte jetzt eher an die Pferdeart, aber das sind Haflinger. Ich habe
Ja,
keine Ahnung.
und das Haff ist es auch nicht, also es ist auch keine Küstenregion.
Okay.
Der Hafner ist tatsächlich der Pöttner in Norddeutschland oder Töpfer.
Nee.
Doch, krass, oder?
Aber wie hängt es zusammen? Keine Ahnung. Ich kann es vom Wortstamm her nicht schließen. Aber gut, ich meine, viele Nachnamen, die du im Deutschen hast, sind ja auch alte Berufe. Ich meine, der Nachname Schmidt zum Beispiel hängt ja häufig mit dem Beruf des Schmieds zusammen.
Oder Miller, Müller oder Möller ist auch jeweils der Müller.
Genau.
Wie müde in den verschiedenen Dialekten. Also du sagst die Region, wo es so heißt, okay? Miet.
Schwäbisch, ich bin Miet.
Genau. Miat.
Miat. Es könnte hessisch sein.
Ja, es ist so hessisch, bayerisch und österreichisch. Mö.
Das ist eher NRW, Rheinland, so die Region.
Da würde man Möd oder Müd sagen. Also ist schon ein Ö-Ton mit drin, aber bloß Mö.
Finnland.
Fast genau, das ist nämlich Schleswig-Holstein an der dänischen Grenze, da sagt man Mö. Und noch weiter oben sagt man Trä. Da merkt man dann schon den Übergang, wo es dann ins Dänische geht. Interessant. Okay, im Mitteldeutschen sagt man müd oder müde, aber das sind so die großen Ausreißer von diesem Begriff. Ah ja, das ist interessant. Und zwar, wie der Pate in verschiedenen Regionen genannt werden. Pate.
Deutschland.
Richtig.
Das ist eher was, das ist eine Region, wo man Deutsch spricht, also eher so Mitteldeutschland, Norddeutschland, das ist so Hochdeutsch.
Genau, es ist also hier auf der Karte die Region um Berlin und Brandenburg. Vater.
Der Vater, das ist Schwäbisch.
Nee, also das ist ein anderer Begriff für Pate.
Ach so, ich dachte, das wäre ein anderes Wort für Vater.
Nee.
Okay, der Vater.
Nee, der Vater.
Der Vater. Habe ich es falsch betont? Ja, das ist könnte Hamburg sein.
Genau, ist Norddeutschland. Dann der Petter.
Petter. Petter ist wieder, das könnte wieder NRW sein.
In die Richtung ungefähr geht's. Da hieß es Pettchen oder Pet. Aber der Petter, der ist so um Frankfurt.
Kennst du dann Pettersson und Findus?
Pettersson und Findus, daran musste ich auch gerade denken.
Denken, dachten, gedächten.
Genau, das ist die Steigerung. Auch denken. Und Tod?
Tod, das ist niederländisch für Tod.
Nee, das ist tatsächlich schwäbisch. Tod und Dode. Für Pate und Patin.
Ach, ich kenn's nur als Onkel. Die Dode ist die Tante.
Ja, genau. Also es ist eigentlich die Patentante, sozusagen.
Ah, ich dachte die ganze Zeit an der Pate von der Mafia. Deswegen war mir das nicht ganz klar.
Ach so, ja, nee. Was haben wir hier noch? Wie man den Begriff klein in verschiedenen Mundarten nennt. Kleen.
Kleen. Da sind wir wieder da, wo ich vorhin schon war. Das ist NRW.
Ja, richtig. Perfekt. Dann haben wir Kloi.
Schwäbisch.
Chlor.
Bayerisch.
Fränkisch.
Lütt. Fränkisch. Lütt. Der Lütte, das ist doch, das ist Bremen, die Region.
Nicht der.
Na klar.
Nee.
Mein Schwager sagt aber immer der Lütte.
Das müsste Lüttke heißen.
Lüttke?
Ja.
Ist das nicht auch ein Vorname?
Kann sein. Aber Lütt sagt man eigentlich so in Norddeutschland um Hamburg rum. Und dann haben wir hier noch Lütt.
Das ist Mario. Grüße gehen
Lütt.
Raus.
Lütt.
Lütt. Lütt ist Jugendwort des Jahres 2017. Grüße
gehen raus. Tatsächlich. Und dadurch, dass Sylt immer Trendsetter-Ort ist, wussten die das schon im 19. Jahrhundert und haben so kleine Sachen benannt. Stark, bockstark. Ich glaub,
oder Bocklit, wie der Hipster sagt.
Ich glaube, ich tu das Buch mal weg und wir sprechen andermal nochmal drüber. Aber ja. ich finde es super spannend, wie hier sind wirklich so viele Begriffe. Und vor allen Dingen, ich liebe ja Karten und dann ist es ja alles immer so toll aufgedröselt. Auf den Ort genau. Also kurzer Buchtipp von mir, DTV Atlas zur deutschen Sprache. Mit Tafeln und Texten und Mundartkarten.
Apropos Karten, hattet ihr damals in der Schule auch so einen Kartenraum für Erdkunde, wo dann die ganzen riesigen Karten hingen zum Runterziehen?
Ja, hatten wir, ja.
Und dann musstet ihr immer quasi, der Lehrer hat immer jemanden geschickt zum Karten holen und dann bist du mit so einem riesen Paket an Landkarte dahin gelaufen und bei uns ist es mal passiert, wir kamen rein, also wir sind durch die halbe Schule gelaufen, haben die Karte, dann macht er die Karte auf und meint, das ist ein altes Bild von Deutschland, da fehlt irgendwie was. Also das hat wohl nicht so ganz gepasst. Dann durften wir nochmal laufen. Aber das weiß man halt erst, wenn man die aufrollt, die Dinger.
Ja, klar. Und uns war das immer strengstens verboten, die aufzurollen.
Ja.
Auf dem Flur.
Ja. Ja, kenne ich.
Und was ich auch immer sehr gern gemacht habe, ist, also ich meine, heute gibt es ja in jedem Klassenraum gibt es ja Beamer und so Dolby Surround-Anlage. Es fehlt eigentlich nur noch Popcorn und Chips oder so eine Nacho-Maschine, dass man dann den Bio- oder Rallye-Film gut angucken kann. Aber bei uns früher gab es noch solche Wägen, wo dann so ein Röhrenfernseher drin war und wo man die VHS-Kassette reingepackt hat. Und dann haben wir irgendwie angeguckt, irgendwie die Reise zum Leben oder die Reise, wie hießen das? Diese geilen Biofilme, kennst du die noch? Wo man so, da ist man, glaube ich, so in die Nase, in das Nasen, also in dem Vorspann ist man in das Nasendach von dem Typ und ist dann da irgendwie mit diesen roten Blutkörperchen so rumgeflogen. Und im Kopf war immer so ein alter, weiser Mann mit so einem ganz langen Schnurrbart in der Schaltzentrale und hat immer gesagt, was gemacht werden muss.
So, also dieses wurde, Mein Körper, wo es auch die Bücher gibt.
Kann so sein, ja. Aber das fand ich immer cool. Das Einzige, was ich nicht so cool fand an diesen Fernsehwagen, war, der Sound musste immer so laut gemacht werden, dass das ganze Röhrenfernseher-Ding so richtig vibriert hat. Und dann beim Bass. Und dann hat nämlich der ganze Wagen vibriert und du hast eigentlich nichts mehr verstanden. Weil die Tiefen viel zu hoch eingestellt waren, was wahrscheinlich irgendwelche Oberstufenschüler gewesen sind und sich dann daraus einen Jux gemacht haben. Aber es hat immer mega vibriert und man hat eigentlich nur jedes vierte Wort verstanden. Aber war natürlich voll begeistert, dass man heute in der Schule einen Film geguckt hat.
Ja, voll geil. Wir hatten einen Lehrer, der hat quasi als Lehrfilme die Experimente, wo nicht durchführbar waren im Klassenraum, die hat er uns gezeigt, und zwar war das Quarks und Co. moderiert von Ranga Yogeshwar. Ich weiß nicht, ob du die Sendung noch kennst. Ist auch so eine ewig alte Wissenschaftssendung. Und da wurden dann auch immer so Experimente gezeigt, ziemlich anschaulich. Und das fand ich immer ganz geil eigentlich. Da habe ich quasi mich ein Stück weit begeistern können für Naturwissenschaften. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war halt eher so der sprachliche Typ am Ende des Tages. Und von dem her, ich habe jeden bewundert, der sich da irgendwie reindenken konnte und der da das Verständnis dafür hatte. Aber ja, mir hat es irgendwie ein Stück weit gefehlt. Also klar, es gab immer so Highlights, zum Beispiel, wenn man dann diese Mikroskope hatte und dann da kleine Sachen untersucht hat. Das war immer ganz cool mit diesen Glasplatten. Und der Klassiker ist ja, dass man dann eine Zwiebel nimmt und mal schaut, wie ist die aufgebaut. Das fand ich immer ganz cool eigentlich.
Mir ist der Film wieder eingefallen. Es hieß, es war einmal das Leben. Und das ist eine französische Zeichentrickserie gewesen, die hieß Etite et nous fois la vive. 1986 entstanden und auf Deutsch hieß diese Reihe Es war einmal. Die Länge von diesen einzelnen Episoden waren immer 25 Minuten, also perfekt für eine Unterrichtsstunde, dass man sich das angucken konnte, wie der Stoffwechsel funktioniert, wie der Körper funktioniert, was alles so passiert. Genau, das fand ich immer richtig, richtig spannend.
Ich erinnere mich gerade, wir hatten, das haben wir oft im Französischunterricht genutzt, wir hatten so einen Raum, das habe ich so noch nirgends gesehen gehabt. Und zwar, da hatte jeder am Tisch quasi so wie so ein Mischpult. Und dann waren da Kassetten drin und du hattest Kopfhörer auf. Und vorne saß der Lehrer auf so einem Podest und der konnte dann sich bei jedem zuschalten und konnte so quasi Sprachübungen machen. Und du konntest das auch aufnehmen, das heißt, der konnte das dann auch einzeln abhören. Das war mega cool. Also das haben wir immer sehr gefeiert, wenn wir in diesen Raum dann durften. Gab schon so ein paar faszinierende Sachen, finde ich, in der Schule.
Das war quasi Podcast für die ganze Klasse. Live und on demand.
Ja, das sind so Dinge. Ich weiß nicht, also in manchen Sachen muss ich schon sagen, dass die Technik sehr fortgeschritten ist, wo, keine Ahnung, wo Jugendliche heute sagen würden, ja, das ist für die Normalität, ja, wo man sich früher gedacht hat, da muss ich erst mal drauf kommen. Die Idee hatte halt einfach keiner. Und da siehst du, wie sich manche Dinge so extremst einfach weiterentwickelt haben. Das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, ich erinnere mich gerade an mein erstes richtiges Kunstreferat. Ich glaube, das war 8. Klasse oder so. Das Ding ist, wir hatten noch kein Internet und ich sollte ein Referat über Roy Lichtenstein halten. Ein Künstler der Pop-Art-Kunst, so um die 60er, 70er. Roy Lichtenstein immer mit diesen, also wenn man in der Zeitung mal so ein Bild ganz nah anguckt, dann sieht man, dass das einzelne Pixel sind. Und das hat er quasi vergrößert und hat daraus Kunst und Bilder gemacht. Und dieser Roy Lichtenstein, darüber habe ich, wie gesagt, ein Referat gehalten. Ich weiß noch, meine Tante und mein Onkel, die hatten einen Internetzugang und dann bin ich nach der Schule halt zu denen gefahren und habe im Internet gesucht. Damals gab's noch kein Google, glaube ich, so richtig. Und man musste dann die Internetseiten schon noch wissen und den ganzen Link eingeben. Und da habe ich mir dann ein paar Bilder rausgesucht und auch ein bisschen über seine Biografie. Und ich weiß, dass ich die Bilder und den Text, den ich dazu verfasst habe, ganz stolz dann auf Diskette. Auf Diskette habe ich den dann raufgespielt und habe das dann mit nach Hause genommen. Weil zu Hause hatten wir tatsächlich, wir hatten einen Computer und auch einen Drucker. Und unser Drucker konnte sogar auf Folien drucken. Und dann habe ich nämlich dieses Bild, also heute wird mal einfach eine PowerPoint-Präsentation innerhalb von 4 Minuten machen. Und dieses Bild habe ich dann von der Diskette einfach auf die Folie gedruckt. Und ich weiß noch heute, du siehst das Leuchten in meinen Augen, wie stolz ich war, dass ich da ein echtes Bild zeigen konnte, was ich dann in der Schule, wenn der Overhead-Projektor nicht wieder irgendwie die Birne kaputt war, was an dem Tag Gott sei Dank nicht der Fall gewesen ist. Kleiner Tipp am Rande, es gibt immer noch eine Ersatzbirne. Weißt du, deswegen haben viele Overhead-Projekte auch dieses 1, 0 und 2 zum Einstellen. Und dann konnte ich nämlich diese Folie mit diesem Roy-Lichtenstein-Bild an die Tafel bzw. an die weiße Wand, die neben der Tafel gewesen ist, werfen. Und alle waren mega begeistert, wie krass multimedial ich dieses Referat gehalten habe.
Ja. Ziemlich stark. Roy Lichtenstein, ich erinnere mich, ich hatte mal ein T-Shirt, da war ein Comic drauf und da waren auch diese Personen in dem Comic, die waren mit so ganz vielen Punkten. Und das ist ja auch nach der Art von Roy Lichtenstein. Das war eins meiner Lieblings-T-Shirts. Ist leider irgendwann kaputt gegangen, aber ich habe es trotzdem weitergetragen. Kennst du das, wenn T-Shirts an Stellen kaputt gehen, wo man es nicht sieht und man denkt sich so, ach ja, das kannst du eigentlich noch anziehen, merkt ja keiner.
Ja, ich besitze auch solche T-Shirts, die darf ich im Alltag leider nicht tragen, aber auf Zeltlager kommen sie wieder raus. Wie zum Beispiel mein Tour-T-Shirt von den Beatsteaks 2011, legendär, krass, das wird dieses Jahr schon 10 Jahre alt und ich passe immer noch rein. Wobei gut, die Smileys auf diesem T-Shirt, die lachen jetzt ein bisschen breiter als früher. Aber das macht nichts, weil das Coole an diesem T-Shirt von den Beatsteaks 2011 war nämlich, dass die nicht ihre Tourdaten hinten alle so aufgelistet hatten und vorne irgendein Motiv drauf, sondern die haben sich dafür entschieden, einfach vorne drauf Smileys zu machen im Design der einzelnen Städte und drunter nur die Städte, ohne das Datum dazu zu schreiben, was natürlich viel übersichtlicher und viel schöner gewesen ist. Und unten einfach nur Tour von den Beatsteaks 2011. Und also das war designmäßig einfach richtig cool durchdacht. Deswegen trage ich das auch heute noch gern.
Ja, an der Stelle würde ich gerne das Lied Hand in Hand von den Beatsteaks auf unsere Running System Playlist packen. Wir hatten damals auch so einen Overhead-Projektor. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich damals auf ein Referat in Englisch ziemlich gut vorbereitet. Und da hatte ich dann so farbige Folien. Ja, und ich hatte auf einer Folie sogar ein Kreuzworträtsel gedruckt, um hinterher abzufragen, ob die Leute auch aufgepasst haben. Und ich war tatsächlich immer ganz clever. Ich habe bewusst wichtige Details manchmal ausgelassen in der Präsentation, sodass die Lehrer hinterher quasi danach fragen mussten. Aber ich kannte ja die Antwort. Ich habe mich dafür besonders clever gehalten, das so zu machen. Ich weiß bis heute nicht, ob es tatsächlich so clever war. Aber was ich sagen muss, die Präsentation, die war dadurch ein ziemliches Highlight, weil eben diese farbigen Folien da entstanden sind. Und ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Vortrag, da ging es um die Entstehung der Schallplatte und eben diese Vorgeschichte mit dem Grammophon. Und da hatte ich von meinem Vater, der hat eine Schallplattensammlung. Und der hatte eine Schallplatte, die war quasi auf so einer ganz normalen Folie, die man auf einen Overhead-Projektor legen kann. Das heißt, du konntest es hinlegen und dann hattest die Schallplatte dahin gebeamt, aber du konntest die tatsächlich auch auf einen, jetzt fällt mir das Wort, wie das Gerät heißt, auf einen Plattenspieler legen und die hat funktioniert. Und mein Vater hat einen Plattenspieler daheim und ich fand es immer sehr beruhigend, wenn diese dünne Nadel quasi, die hat ja oben so einen kleinen Diamanten und dann geht es ja über die Schwingung, wird ja der Ton dann quasi umgesetzt. Fand ich immer faszinierend. Und dieses kleine Kratzgeräusch, das da immer entsteht, ich fand es voll beruhigend und es hat so was Nostalgisches. Und in manchen Filmen, wenn die dann so schwarz-weiß sehen, zeigen, dann haben die immer übertrieben dieses Kratzgeräusch, weil die denken, oh, jetzt kommt eine super nostalgische Szene und dann hauen die das da rein.
Wusstest du, dass dieses Rauschen, was dabei entsteht beim Schallplattenhören, was dich natürlich auch beruhigt, das benutzen heute junge Väter und Mütter in diversen Playlists, wenn die Kleinen nicht schlafen können, dass man einfach so Wellengeräusche oder Geräusche einfach von so Rauschen die Kleinen hören lässt. Warum ist das so? Weil im Bauch der Mutter klingt alles ja auch ziemlich dumpf wie unter Wasser und man hört eigentlich auch den ganzen Tag nur so ein Rauschen und so ein, dieses kleine Hintergrundrauschen. Natürlich den Blutfluss der Mutter, aber auch alle Geräusche, die von außen kommen, klingen erstmal wie so Hintergrundrauschen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Knacken und dieses leicht feine im Hintergrund bei Schallplatten auch so entspannt für uns Erwachsene.
Kennst du das, wenn du im Schwimmbad bist und du deinen Kopf unter Wasser nimmst und dann nimmst du so diesen Druck auf den Ohren wahr und dann so diese Wassergeräusche, wenn dann irgendjemand reinspringt und so? Daran musste ich gerade denken. Da kriege ich dann tatsächlich wieder Sehnsucht, ins Freibad zu gehen, mir ein schönes Eis oder einen gemischten Slushpuppy zu holen und ja, einfach das Leben zu genießen. Bist du eher, wenn du im Schwimmbad bist, so der Typ, ich bin die ganze Zeit im Wasser, weil wenn ich schon ins Schwimmbad gehe, muss es sich ja auch lohnen. Bist du der Typ, ich rutsch die ganze Zeit, oder bist du der Typ, ich liege einfach auf der Wiese und genieße die Sonne?
Da kommt es bei mir drauf an, ob ich eine Dauerkarte habe oder nicht. In Tübingen hatte ich eine Dauerkarte fürs Freibad und da war ich tatsächlich Typ, ich komme ins Bad, lege meine Duschsachen ab, gehe eine Runde laufen und gehe dann duschen im Freibad. Ohne Rutschen, ohne Liegewiese. Und manchmal habe ich auch Vokabeln einfach nur auf der Liegewiese gelernt und bin einfach jeden Tag da ins Freibad gegangen, einfach um da zu sein, um Beachvolleyball zu spielen oder eben nach dem Laufen duschen zu gehen. Aber ich habe natürlich auch meine Bahn gezogen. Dann kommt es noch darauf an, ob ich allein im Schwimmbad gehe oder einfach mit Kumpels oder eben mit meiner Partnerin. Denn mit meiner Partnerin bin ich eher der Chiller-Typ, würde ich sagen. Wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, dann eskaliert es völlig im Rutschenparadies. Und wenn ich allein unterwegs bin, dann ziehe ich eher meine Bahn und gehe dann wieder duschen. Wie sieht es bei dir aus? Welcher Bademeistertyp bist du?
Ja, ich muss sagen, hier bei uns vor Ort im Freibad, da hat es so eine Freefall-Rutsche. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter es sind. Die geht so ganz steil nach unten. Und wenn du dann rutschst, hast du das Gefühl, du bist kurz schwerelos. Beziehungsweise du fliegst da kurz. Es gab Zeiten, da bin ich die in Dauerschleife dann gerutscht. Irgendwann war ich eher so der Typ, wenn es mir dann zu heiß wurde. Jeder kennt es, wenn man dann über die Steinplatten zwischen den Becken läuft und die sind so heiß und man verbrennt sich fast die Füße. Und dann muss man ganz schnell ins Wasser. Und dann war ich eher so der Typ, der dann so bis zum Kopf quasi im Wasser war und das kühle Nass einfach genossen hat, aber auch nicht wirklich geschwommen, sondern einfach im Wasser gechillt. Ich war aber nie so, muss ich sagen, es gab auch oder es gibt einen 10-Meter-Sprungturm. Ich war nie so der große Springer. Einfach deshalb, weil wenn ich oben stehe, also von unten sieht es ja immer ganz nett aus, wenn du hochschaust. Und wie die springen und so. Und manche können das ja richtig gut und machen dann ihre Salti und Flickflack und hast du noch nicht gesehen. Aber wenn ich da oben stehe und ich gucke runter, dann kommt es mir nicht vor wie 10 Meter, sondern das ist plötzlich für mich ein Sprung ins Nirvana. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe zwar keine Höhenangst, aber gesunden Respekt, weil man hört ja auch immer wieder Geschichten von Leuten, die dann falsch aufkommen. Und mir ist es einmal passiert. Da sind dann die Arme seitlich raus. Beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Die Arme sind nicht raus, aber ich habe die Beine angezogen. Und da hast du ja das komplette Schienbein als Fläche. War keine so gute Idee. Tut natürlich ziemlich weh. Aber es gibt ja den berühmten Lerneffekt.
Du hast gerade von Nirvana gesprochen. Also das Lied, was ich für die Running System Playlist habe, ist zwar nicht von Nirvana, aber auch rockig und zwar von The Subways. Und zwar gehen wir ein paar Jahre zurück ins Jahr 2005 und dort haben sie ihre Single Rock'n'Roll Queen an den Start gebracht. Und ich finde, der Song geht immer noch richtig ab und den packe ich heute sehr gerne auf die Running System Playlist.
Boah, Ich stelle mir gerade vor, was wäre gewesen, wenn Hans so eine richtige Gothic-Phase gehabt hätte. So komplett schwarze Haare, so schwarz angezogen, so schwere Stiefel. Und dann steht er beim Rockkonzert, macht das Peace-Zeichen und schreit Rock'n'Roll.
Das Ding ist, ich bin früher echt gerne auf Konzerte gegangen. War auf jeden Fall geil. Ich war bei Die Ärzte, bei The Subways, Fahre in Urlaub, ja, Beatsteaks. Und das war jeweils aber immer richtig, richtig, richtig nice.
Ja, eins meiner ersten Konzerte war die Blindfische. Die hießen wirklich so. Ich weiß nicht, ob es die Band heute noch gibt. Grüße gehen raus. Und das geilste Konzert, auf dem ich war, war tatsächlich die Toten Hosen. Und da waren wir vorne in diesem Moshpit drin. Und das ist, es ist anstrengend. Es ist Sport. Weil man wirklich dann die ganze Zeit, wenn man diesen Circle of Death hat, dann ist man die ganze Zeit in Bewegung. Man kann natürlich sich aussuchen, ob man da direkt rein will in diese tobende Menge oder eben sich ein bisschen abseits hält. Aber das Geilste ist, es nimmt wirklich jeder Rücksicht, weil es kommt öfters mal vor, dass einer hinfällt oder wie auch immer. Dann ist komplett die drumherum, hören kurz mit dem auf, was sie machen, helfen demjenigen auf. Also da gibt es nicht irgendwie, man rennt sich blind zusammen. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man es nicht kennt, dass man denkt, das ist so aggressiv. Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist wirklich sehr, sehr entspannt tatsächlich.
Also ich höre raus, du bist, wenn du auf einem Konzert bist, eher der Konzerttyp, Stage Diving als Bier an der Bar.
Ja, zumal bei solchen Konzerten ja das Bier zu dir kommt, weil du ja nicht, wenn da 20.000 Menschen sind, kannst du nicht alle 5 Minuten weggehen, um dir ein Bier zu holen, um dann wieder reinzukommen. Oder ein Radler oder auch mal ein Wasser. Genau. Von dem her, das Schlimmste eigentlich auf so Konzerten ist tatsächlich, wenn du da mal auf Toilette musst. Sage ich dir ehrlich. Da musst
Das
du, weil
stimmt.
dieses Gefühl, sich rauskämpfen zu müssen, vielleicht zwei, drei geile Lieder sogar zu verpassen, um sich danach wieder reinzukämpfen, ist ätzend und man schiebt es so lange raus, wie man kann, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Das ist wie wenn man morgens im warmen Bett liegt und man eigentlich dringend auf Toilette müsste, aber man will nicht aus dem warmen Bett raus. Kennst du das? Und dann bleibt man einfach noch ein bisschen liegen, aber irgendwann wird es dann so unangenehm, dass man quasi gezwungen ist, aufzustehen.
Ganz egal, wann ihr das warme Bett genießt, haben wir natürlich noch die Weisheit der Woche am Start. Und die wäre?
Ist der See mit Moos bedeckt, ist schon jeder Fisch verreckt. In diesem Sinne entlassen wir euch in die neue Woche. Wir wünschen euch viel Kraft, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Tomate Mozzarella, euer fruchtig-frecher Wohlfühl-Podcast.
Ciao!
Ciao!